willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen Folge des Schulz-Podcasts Vom Halm zum Glas. Ich bin Christian Pfeiffer und bin heute in Berlin und unterhalte mich mit Olli Lemke hier im wundervollen S-Bahn-Bogen. Vielleicht hört man es zwischendrin auch mal. Hallo Olli, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Hallo Christian, wie geht's dir? Alles gut?
Bis jetzt noch alles super.
Alles klar, schauen wir mal.
Ja Olli, wie jedes Mal am Anfang von unserem Podcast bitte ich unseren Gesprächsgast, sich mal ganz kurz vorzustellen. Vielleicht hast du einfach nur zwei, drei Sätze über dich.
Ja, ich bin der Olli und ich bin Wahlberliner, seit 1981 in Berlin. Bin hier an die VLB gegangen, habe Diplom-Ingenieur studiert und 1997, 98 müsste ich fertig gewesen sein und 99 habe ich hier so ein Low-Budget-Projekt gemacht und die erste kleine Brauerei aufgezogen. Ja, und das ist im Grunde nur 100 Meter von hier, wo wir heute sitzen, und im Laufe der Jahre habe ich daran gearbeitet, 21 Jahre mit einem Team von Leuten hier, das weiterzuentwickeln, und heute sieht es ein bisschen anders aus als die 2-Hektar-Anlage, aber darüber reden wir jetzt wahrscheinlich in der Folge.
Ja, du hast gerade schon gesagt, 21, fast 22 Jahre bist du jetzt schon dabei. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also du hast gerade erzählt, du hast an der VLB studiert, warst dann fertig und hast gedacht, war das eine Schnapsidee, einfach zu sagen, wir machen eine Brauerei auf, oder hast du eigentlich dein gesamtes Studium schon mit der Planung verbracht?
Ich habe während des Studiums viel gearbeitet in verschiedenen Brauereien, in diversen kleinen. Also ich habe zum Beispiel hier in Berlin im Luisenbräu hieß es damals gearbeitet, oder im Aschinger am Kudamm, das gibt's nicht mehr. Und dann habe ich während des Studiums noch eine kleine Firma aufgemacht, Braumeister Vertretungsservice hieß es. Da habe ich mit dem Jens, dem Studienkollegen damals, der kam auch aus dem Gasthausbrauereibereich, haben wir gesagt, okay, wir vertreten jetzt Braumeister überall, wenn die mal im Urlaub oder krank sind. Und dann haben wir in Wismar ein Projekt gehabt und dann habe ich hier in Georgbräu gearbeitet. Dann habe ich Inbetriebnahmen von kleinen Brauereien in Japan gemacht für Kuchenbauern Schüll, hießen die damals. Naja, und dann habe ich auch in einer Großbrauerei gearbeitet, bei Jeva, und dann habe ich bei Polar gearbeitet in Venezuela. Also ich habe ganz, ganz viel verschiedene Eindrücke mir geholt. Und und nachdem ich damit durch war, stand fest, ich brauche eine eigene kleine Brauerei. So ist das entstanden, die Idee, ja.
Dann hast du deine Kumpel zusammengepackt und ihr habt hier den S-Bahn-Bogen gemietet und habt losgelegt.
Dann war das Problem, dass überhaupt völlig undenkbar war, dass ich Geld von irgendeinem bekomme zu dem damaligen Zeitpunkt, der mir dann eine schicke Anlage von Schulz hinstellt. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, die Brauerei musste auch selber bauen. Und dann habe ich an der TU einen Schweißkurs gemacht, in Wickschweißen, und dann habe ich meine eigene kleine 2-Hektar-Brauerei zusammengebraten. Aber die Brauerei war ja natürlich nur ein Thema. Dann hatte ich offene Gärbottiche in Tiefkühltruhen und habe so eine Einsätze geschweißt und so. Also es war schon alles ganz aufwendig, aber interessant. Und ja, auf jeden Fall, davon hattest du ja noch keinen Laden und konntest kein Bier verkaufen. Also eine Brauerei haben ist ja das eine, die Technik, aber du musst ja irgendwo, A, muss sie stehen, und B, musst du irgendwelche Vertriebswege haben. Genau, und deshalb musste dann irgendwie ein Restaurant her. Das war damals so die einzige Möglichkeit im Grunde, Bier zu verkaufen, war über das Konzept Gasthausbrauerei. Und dann haben wir mit den Kumpels, die du gerade erwähntest.
Ich glaube, auf deiner Webseite kann man das sehen.
Meine 4, 5 besten Kumpels, wir haben dann hier 3 Monate lang so einen alten S-Bahn-Bogen ausgebaut und haben eine kleine Kneipe mit so 90 Sitzplätzen gebaut. Und Teil dieser Kneipe war dann eben auch die Brauerei.
Okay. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch da mit einem für die Zeit etwas moderneren Konzept gestartet.
Richtig. Also bedingt durch diese ganzen Reisen und Arbeiten in fremden Welten, hatte ich natürlich relativ früh mitbekommen, dass es außer dem Pilz und dem Weizen und dem Alt und dem Kölsch da draußen noch ein paar Bierstile gibt. Und wie gesagt, Mitte der 80er, Ende der 80er in den USA war ich viel unterwegs, weil ich auch mal ein Jahr da gewohnt hatte, zu Schulzeiten, gute Freunde gehabt und so. Naja, da gab es schon überall Input. Und dann war schon klar, du machst es irgendwie anders als die anderen Gasthausbrauer, Die Gasthausbrauer in Deutschland haben so Mitte der 80er angefangen. Und es waren bis dahin dann so, sag ich mal, 10, 15 Jahre ins Land gegangen. Und was mir nicht gefiel war, die machten alles das Gleiche, ne? Die machten irgendwie dieses urige Interieur. Und dann gab es dazu meist zwei Sorten Bier.
Ja.
Das eine war ein helles, das andere war ein dunkles. Und dann hießen die im Zweifelsfall noch
hell und dunkel,
Kupfer und Gold. Oder Kupfer und Messing oder so, ne? Und das war so ein bisschen, kann man so machen, aber also für mich war der Zug halt schon abgefahren irgendwie. Ja, war mir nicht interessant und ich wollte es irgendwie anders machen. Und dazu kam dann noch auf so ein paar, zwei Inbetriebnahmen hatte ich gemacht in Japan und da hatte ich dieses Speisenkonzept Yakitori aufgegriffen. Das fand ich super cool passend. Also das ist ja so, dass du da irgendwie im Gastraum so einen Grill hast und dann bestellst du so aus einer Auswahl von 25 verschiedenen Spießen, vegetarisch, Fisch, Fleisch, was auch immer.
Ja.
Und sagst, ey, ich nimm noch zwei, im Laufe des Abends nimmst du noch mal vier oder so, ja. Und das fand ich cool. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich die erste quasi Craft, so habe ich es nicht genannt, aber schlussendlich eine Gasthausbrauerei mit anderen Bierstilen und in Kombination mit einer Yakitori-Bar.
Okay.
So war der Plan, ja.
Also da war leider Berlin anscheinend noch nicht so wie du redest, so wie du grinst. War Berlin zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz bereit dafür.
Nee, heute wäre das wahrscheinlich ein gehyptes Startup und da würde VC-Kapital Schlange stehen, keine Ahnung. Aber damals war das irgendwie zu viel. Die Leute kamen halt rein und wollten eine Haxe essen oder Buletten zumindest. Und mit mehr als zwei, drei Biersorten konnten sie auch nicht umgehen. Wir haben ja auch damals nie die Biere wiederholt, ne? Also das heißt, okay, wir haben einen Sud gemacht und wenn er weg war, haben wir was anderes ausprobiert. Und okay.
Das heißt, das waren auch damals schon erklärungsbedürftige Biersorten, die hat aber noch nicht funktioniert.
Genau, ja. Und wenn du gekommen bist, sag mal, hast bei uns heute ein tolles Bier getrunken und hast du zu einem Kumpel gesagt, ey, da gibt's ein super cooles Bier. Und nächste Woche bist du wiedergekommen, wolltest du ihm das zeigen, dann war es halt nicht mehr da. Da gab es halt ein neues, ne?
Ja.
Und das war unverkäuflich, das Konzept zu dem Zeitpunkt, ja. Naja, und dann mussten wir so ein bisschen zurückrudern und haben die Yakitori-Idee zunächst nicht sterben lassen, sondern haben parallel eben die Wünsche der Gäste erfüllt, was natürlich nicht so einfach war, weil das ganze Küchenkonzept war ja natürlich auch ausgerichtet auf diesen Grill.
Ja.
So, und da kannst du halt keine Haxen drauf machen oder da kannst du auch keine Eisbeine drauf. Also war da ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall Küchen...
Ohne neues Investment auf jeden
richtig,
Fall.
Richtig, genau. Und Geld, kannst du dir vorstellen, war dann auch ein knappes Gut.
Ja, wenn man ein Startup hat, das nicht gut läuft, ist es schwer, an mehr Geld zu kommen.
Genau, und schwierig. Und naja, auf jeden Fall haben wir dann das Essenskonzept umgebastelt. Ich glaube, die Küche haben wir bestimmt 10-mal umgebaut. Und gleichzeitig haben wir die Biervielfalt runtergefahren. Haben gesagt, okay, 4 Biere müssen wir aber haben, immer am Hahn. Und 2 waren dann so Dauerbrenner. Pilz hatten wir immer am Start, glaube ich, und das Original. Da sind wir wieder bei Hell und Dunkel. Und ja, dann haben wir aber die anderen beiden Hähne wechselhaft mit Dingen bespielt, wo wir eben Spaß dran hatten. Ja. Also wir mussten reagieren, um zu überleben.
Okay, das heißt, du hast einfach das Konzept geändert bis zur... Vielleicht hast du dich doch ein bisschen dem klassischen deutschen oder bis dahin typischen Gasthausbrauerei-Modell angenähert, einfach um auch Geld zu verdienen.
Korrekt, genau, ja.
Weil das eben auch der Vertriebsweg war. Als Kleinbrauerei zu der Zeit war es noch nicht so einfach, wahrscheinlich auch Flaschen und irgendwie was außer Haus zu verkaufen. Nee, außerhalb
auch sehr interessant. Also was ich nie wollte, war das Thema Siphons, weil ich ja aus meinen Tätigkeiten in den anderen Gasthausbrauereien wusste, was das für eine Sauerei ist.
Ja.
Die Leute kommen, haben in den Siphon reingeascht.
Ich habe ihn gespült,
genau,
kein Problem.
Und dann kommt der Kollege hinten am Tresen, nimmt das Ding einmal, spült es aus und füllt neu Bier ab, möglichst noch vom Zapfhahn und ohne Füller. Und dann kommt natürlich die Beschwerde, natürlich folgt auf den Fuß, dass das Bier schlecht ist und so. Nein, also das Risiko bei so einen Geschichten ist halt irgendwie groß und darum habe ich das nicht machen wollen. Und habe damals aber, gab es Studienkollegen im weitesten Sinne, die hatten im Umland von Berlin auch ein kleines Projekt zu laufen. Mangold hießen die, glaube ich. Weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Auf jeden Fall hatten die so einen Bauernhof irgendwie gekauft und auf dem Bauernhof haben sie eine Brauerei gebaut und waren dankbar natürlich für jeden Hektar, den sie irgendwie fremd produzieren konnten. Und mit denen habe ich mich dann zusammengesetzt, also gleich als es losging, und habe gesagt, okay, meine zwei Hauptsorten, das echt hell, was ein helles war, und das Original, Die füllt ihr jetzt, die müsstet ihr dann produzieren und abfüllen. Klassisch Lohnbrau nannten wir das früher. Ja, heute heißt
Gypsy.
Gypsy klingt besser, ja, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall.
Kommt drauf an.
Und ich habe halt zwei Sachen festgestellt. Zum einen, die haben sich bestimmt dolle bemüht, das will ich denen unterstellen. Trotzdem war die Qualität nie so, wie ich sie haben wollte. Und ich glaube auch, das kannst du sehr, sehr schwer realisieren, die Qualität zu erreichen, wenn du selber nicht die Hand drauf hast.
Ja.
Und das andere war, du musstest natürlich bestimmte Mengen jedes Mal abnehmen. Klar, zumindest ein Sud. Ich weiß gar nicht mal, was die für ein Sudwerk hatten, 30 Hektar oder so. Und die musste ich dann eben auf Flasche abnehmen. Und es gab halt keinen Markt. Das war nicht so wie heute, wo du in Edeka gehst, wenn du gelistet bist und sagst, hier, wir sind hier irgendwie Craftbrauer oder was. Und dann sag ich, ja klar, da ist dein Regal, easy, los geht's.
Stell mal was hin, ne?
Damals war das so wie, was, nee, Listinggebühr, also völlig unverkäuflich, ja, also keine Chance. Und darum haben wir dieses Thema Lohnbrau auch nach relativ kurzer Zeit, ich glaube nach einem halben Jahr oder so, haben wir das eingestampft und haben uns konzentriert auf unsere kleine Kneipe hier in den S-Bahn-Bögen und ja, und sind da eher klassischer dann unterwegs gewesen, ja.
Ja, auch wahrscheinlich mit eher ein bisschen mehr Erfolg, weil wenn man so deine Geschichte dann weiterverfolgt, da gab es ja dann noch Leopoldbräu bzw. Luisenbräu, hast du ja schon angemerkt, wo du auch mal dein Praktikum gemacht hast während deiner Studienzeit, die ja mittlerweile beide auch zu, ja,
zu Lemke gehören. Genau, ja, genau. Naja, das war eben so, also ach so, muss ich ausholen. Mit der kleinen Kneipe kannst du natürlich nur begrenzt Geld verdienen, auch wenn es einigermaßen funktioniert. Was ganz interessant war, war, dass ich hatte ja die Brauerei, wie gesagt, selber gebaut und dann kam während der Bauphase, also man muss sich das so vorstellen, diese S-Bahn-Bögen, also diese nicht, aber da, wo die Kneipe drin ist, die gehören der Deutschen Bahn. Und die Bahn hat gesagt, wir wollen, nehmen dich jetzt als Mieter, okay, Mietvertrag gemacht. Und Teil des Deals war, dass der ausgebaut wird, der S-Bahn-Bogen, und zwar teilweise von der Deutschen Bahn. Das heißt, es gab Leistungen wie Fassaden und Haustechnik, die hat die Deutsche Bahn übernommen. Und da gab es ein Ingenieurbüro, die von der Deutschen Bahn da eingesetzt waren. Und der eine Typ da, dem das gehörte, das Ingenieurbüro, der war ganz in Ordnung, haben ein bisschen gequatscht und so. Der sagte, Mensch, Lemke, wenn das hier vorbei ist, kannst du mir auch so eine Brauerei bauen. Und ich so, wieso, was? Und es stellte sich raus, der war hier, wohnte in Berlin, aber seine Frau kam aus Teneriffa. Und der hat gesagt, er hat keinen Bock mehr auf Berlin und sie wollen nach Teneriffa. Und ob ich ihm auf Teneriffa dann eine Brauerei bauen kann. Und dann habe ich so mal nachgedacht und habe gesagt, na, wenn du das für dich selber kannst, dann kannst du das vielleicht auch für jemand anders. So ist eine neue kleine Firma entstanden, wo wir dann so ein bisschen Anlagenbau gemacht haben. Das heißt, wir haben diese Brauerei auf Teneriffa, war dann 5 Hektoliter Brauerei nach dem gleichen Konzept wie mein eigenes. Und aus dieser Initialzündung hat sich dann entwickelt, dass wir eine kleine Firma hatten, oder ich hier eine kleine Firma hatte, so ein Ingenieurbüro. Und wir haben dann eben schlüsselfertige Brauanlagen quasi verkauft, ganze Brauereien. Das machen wir heute nicht mehr, weil wir andere Dinge zu tun haben. Aber dadurch haben wir natürlich ein bisschen Geld verdient. Ne? Und okay. Das erklärt also, da kam das Geld her, was wir dann reinvestiert haben in die gastronomischen Betriebe, die du eben genannt hast. Hier Brauser am Alex und Ex-Luisenbräu, jetzt Lemke am Schloss. Ne? Da haben wir also mit der Ingenieurbüro Kohle haben wir halt das querfinanziert. So, ja.
Okay. Ja, die Brauerei auf Teneriffa kenne ich auch. Ich glaube, Jochen hieß der, wenn ich mich nicht alles täusche. Ja, Jochen, Tracoa, genau. Die Brauerei. Also ich bin ja quasi zwei Inseln weiter selbst mal tätig gewesen und dann hat man sich natürlich gekannt, besonders viele Brauereien gab es zu diesem Zeitpunkt auf den Inseln auch nicht.
Ja, das war eine schöne Zeit. Also wir haben zwei schöne Projekte in Ulaanbaatar gemacht. Da war also so mein Königswerk, so was war ein 20 Hektar System, was wir in die Mongolei, die gibt's auch heute noch. Gem heißen die, glaube ich.
Und, ja, kenn ich, ja.
Ja, du bist ja immer weltweit unterwegs, du kennst die alle. Nee, und es war
haben
cool.
Haben wir einen schönen Filter liefern dürfen letzten Jahr.
Ja, siehst du. Also, und das ist eben so, das war schon ein schönes Geschäft, weil, also zum einen, weil ich habe ja auch dann das gelernt irgendwann mal und sag mal, ist ein schönes Projekt, kennst du von eurer Arbeit. Ja, du vom Erstkontakt mit dem Kunden, bis das Ding dann wirklich da steht, vergeht man ein Jahr oder zwei Jahre oder so. Ja. Und viele neue Eindrücke, andere Länder, hat echt Spaß gemacht. Aber wenn du dann irgendwie das hast und dann hast du irgendwie ein paar Kneipen und dann hast du noch eine Brauerei, dann wird es irgendwann ein bisschen viel. Und darum haben wir das, irgendwann habe ich entschieden, dass ich das nicht mehr mache.
Ein paar Kneipen ist das Stichwort. Du hast ja quasi jetzt diese drei Brauereien erwähnt. Wie viele Gastronomiebetriebe laufen denn unter dem Namen Lemke?
Also das sind die drei, die unter dem Lemke-Namen laufen. Und dann haben wir noch die Tiergartenquelle. Das ist eine alte Studentenkneipe hier im Tiergarten in Berlin, die es seit über 100 Jahren gibt. Da habe ich als Studentin am Tresen gestanden und Bier gezapft und irgendwie war die eines Tages zu. Und das ist ein Sonderpodcast.
Aber die war so schön. Der Laden war so schön und du wolltest, dass er wieder aufmacht. Also.
Ja, nee, der ist echt ein cooler Laden. Da fetten Historie auch und allein diese Übernahme war, wie gesagt, ist ein separaten Podcast wert mit Leuten quasi aus der Unterwelt, die da irgendwelche Ansprüche anmeldeten. Also es war alles sehr.
Ich war schon immer hier gesessen, also gehört der Laden zu 50%
genau,
mir.
So, genau, so ungefähr. Also es war ganz dubios. Nein, Tiergartenquelle ist ein toller Laden, wenn man in Berlin ist. Sollte man sich das mal antun. Ist halt eine alte Studi-Kneipe, die im Laufe der Jahre Bekanntheitsgrad schon.
Und da sitzen heute noch die gleichen, die früher genau. Studenten waren. Oder?
Ja. Und das ist lustig, genau, weil die Studenten, weiß ich gar nicht, ob so viele Studenten. Ich habe den Eindruck, dass die Studenten heute weniger trinken als früher. Vielleicht durch diese Bachelor-Geschichte, dass die so stringent studieren müssen oder
ja,
so.
Ich sehr, weiß sehr nicht, gestresst wahrscheinlich. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Oder keine Ahnung, vielleicht schmeißen sie auch Pillen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall
oder trinken einfach billiges genau, Bier daheim.
Aber so hat sich das Klientel so ein bisschen geändert. Ja, es gibt auch noch Studenten dort. Es gibt auch so richtige Stammis, wie du in der Kneipe halt hast, die jeden Tag da sind und das seit 30 Jahren.
Ja, die das dann auch wieder einzigartig machen in den Laden.
Genau, richtig. Und dann gibt's eben, wie du sagst, diese Jungs, wo du genau merkst, die waren früher da Stammgast und treffen sich einmal im Monat, machen den Schlips locker und machen mal wieder irgendwie wie früher. Ja? Und ihre Quelle und alles ist so geblieben. Ist auch super wichtig, nie was zu verändern dort. Ja, wenn du da einen Eimer Farbe nimmst, ist das Ding tot. Ja, also du musst das alles so lassen, wie es immer war. Ja, und das gehört halt nicht zu den Lemke-Häusern, weil das eine eigene Identität hat. Die Tiergartenquelle ist ein Name und das kaputt zu machen.
Aber es gibt euer Bier quasi.
Es gibt unser Bier, aber es gibt auch Schultheiß, ja. Weil die Tiergartenquelle war immer eine Schultheiß-Kneipe. Und ich fand es eine schöne Idee, Schulli da drin zu lassen und auch Schulli im Wettbewerb zu unseren Bieren zu lassen, wo ich dann immer gucke.
Wie ist das Verhältnis?
Naja, man ist schon ganz schön jetzt zu unseren Gunsten im Laufe der Jahre gekippt. Aber um fair zu sein, muss man auch sagen, wir sind natürlich damit irgendwie 8 Sorten am Start oder so.
Okay.
Und Schulli nur mit einer.
Viel mehr haben sie ja auch nicht, ja?
Nee, viel mehr geht auch, glaube ich, nicht, ja.
Na, es ist auf jeden Fall lustig, das zu hören. Wir sind auf der Herfahrt, haben wir gerade ein bisschen drüber philosophiert, was für eine emotionale, oder wie emotional es ist, in so typische Bierkneipen reinzukommen. Oder auch bei uns jetzt, wo man mal so einfach in so eine Bierkneipe reingeht, weil man so dieses Feeling einfach, momentan ja leider nicht, aber dieses Feeling haben will, wo einfach wirklich irgendwas über 20, 30 Jahre einfach nichts verändert wurde.
Ja.
Die Personen noch die gleichen sind, einfach ein bisschen älter und vielleicht ab und zu mal ein neuer dazu stößt.
Ja, das verstehen ja viele Leute auch nicht. Wenn du hergehst und machst eine Gastronomie auf und dann kommt irgendein Berater und stattet dir das aus, alles schicki, ja, Kataloge, tolle Möbel. Kann halt nicht funktionieren, weil es tot ist. Ne? Da kannst du noch so viel Geld in die Hand nehmen. Wenn es nicht mit Herzblut eigendesignt ist, denke ich, kann es auch nicht funktionieren. Ja. Und dann musst du echt warten, bis es ein bisschen Patina hat. Weil nur das macht ja eine Kneipe überhaupt zur Kneipe, ja. Also, dass es eben lebt, dass es Geschichten erzählt, ja. Und die Gäste und die Kollegen, die da arbeiten und all das macht die Kneipe aus, ja. Es ist ja nicht nur der Raum, ja. Und das wächst alles zusammen zu so einer Melange, die es interessant macht. Haben wir ja bald wieder. Nur noch eine Frage von Monaten.
Ja, wenn du jetzt sagst, du hast hier deine 3 bzw. 4 Betriebe, also 3 Brauereien, 4 Gastronomiebetriebe, hast du da jemanden, der sich darum kümmert oder bist du jetzt da unterwegs, klebst dir am Wochenende einen falschen Bart auf, Sonnenbrille auf und gehst mal inkognito in deine eigenen Läden,
genau,
um einfach die Qualität zu heben oder den Standard zu halten?
Ja, ist natürlich ein ernsthaftes Problem, was du ansprichst. Man muss natürlich versuchen, wenn das alles so ein bisschen wächst, Strukturen zu etablieren, die genau das ermöglichen, ne? dass du eben dich nicht zerreißt, ja. Also und ich habe gastronomieseitig eben dann seit vielen Jahren ein tolles Team, die das schlussendlich eigenverantwortlich regeln. Es gibt in jedem Betrieb einen Restaurantleiter, einen Küchenleiter oder Leiterin, je nachdem. Und dann gibt es so einen Head of Gastro-Kollegen.
Der ja, alle betreut, oder?
Genau, der alle betreut und dann kommen ja viele Dinge, Reservierungssystem, was wir gebündelt haben, was hier im externen Office ist oder Buchhaltung oder weiß der Fuchs.
Gibt ja oder viele, spontane Anpassungen auf Pandemien.
Oder sowas auch sehr gerne genommen, ja. Nein, auf jeden Fall. Und das geht nur, wenn es ein echt gutes Team ist, was das regelt, weil sonst rauchst du dich auf. Und das schafft mir wiederum die Freiheit, mich anderen Dingen zuzuwenden, die dann sag ich mal, Thema, Stichwort Brauerei, ja, wo man expandieren kann, wo man Dinge ausprobieren kann und so weiter, ja.
Ja, also wenn ich jetzt das so höre, das Konzept, du hast jetzt nicht 4 Läden, 4 Gastronomien und fährst überall das gleiche Konzept, sondern hast ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, hier Hackischer Markt und Alex sind jetzt nicht weit auseinander, aber ja. Alex ist ja schon doch eher in die Richtung, wo du gerade selber angesprochen hast, braucht Patina, die fehlt da einfach noch. Das ist einfach eher ein bisschen was Moderneres. Hast du da, sag mal, dein Konzept und fährst es auch durch oder geht es einfach, sind es einfach die Menschen, die da reinkommen, die dann dein Konzept bestimmen? Also oder beziehungsweise vielleicht sogar der Stadtteil, teilweise ja. Ost-West, ist das sogar ein Unterschied? Gibt es also noch, dass man sagt, da ist es einfach so, das würde dort drüben nie laufen?
Das ist ein interessanter
Aspekt. 2 S-Bahn-Stationen weiter ist es ganz anders.
Ja, also ich sag mal, wir haben die Läden ja nicht gegründet frisch, sondern mit Ausnahme des ersten haben wir die ja übernommen. Das heißt, die waren halt dort. Ja. Und übernommen haben wir sie eigentlich, um unsere Braukapazitäten zu erweitern. Das war eigentlich der Grund.
Ja, nicht? Andere kaufen sich einen Tank, aber genau. Das kann man auch so machen.
Genau, hier waren 15 Hektar Sudwerk, also komplette 15 Hektar Brauerei drin, wo wir heute nur noch, sag ich mal, alles, was sauer ist, produzieren. Nein, also die Übernahme dieser Betriebe war mehr oder weniger Zufall. Aber es ist eine ganz wichtige Frage, die du stellst. Und zwar, wie stellt man die Läden zueinander auf. Und man macht ja immer, auch wenn man das schon eine Weile macht, macht man trotzdem Fehler, die man später dann sieht. Und wir haben den Fehler gemacht, aus meiner Warte, dass wir die sehr, sehr stark angenähert haben, die Betriebe aneinander. Ne? Also es gibt 3 Häuser, die heißen Lemke, und 3 Häuser haben die gleiche Speisekarte gehabt und haben sich schlussendlich nur unterschieden durch, klar, die Kollegen, die da arbeiten, das Interieur und die Lage in der Stadt. Und wir sind jetzt gerade dabei, das ist ein Prozess, der geht schon ein bisschen länger oder noch zwischengeschoben. Warum haben wir das gemacht? Weil du natürlich Synergieeffekte hast, ne?
Ja, klar. Das ist eine ganz einfache Standardisierung, ein Einkauf.
Klar, genau, ich kaufe eben
alle Köche sind austauschbar,
eine Speisekarte, die passt in 3 Läden und ich kaufe nur einen Satz Gläser und so weiter. Es hat natürlich sehr viele Vorteile. Aber wir rudern jetzt ein Stück zurück und wollen eigentlich jedem Betrieb eine eigene Identität geben, um sie so zu gestalten, dass sie nicht austauschbar sind gegeneinander, was aus unserer Sicht mehrere Vorteile hat. Zum einen werden sie natürlich für den einen Gast interessant, dass er morgen auch mal in den anderen Betrieb geht und nicht sagt, kenne ich schon. Und was noch viel wesentlicher ist, dadurch haben wir auch die Möglichkeit, den Kollegen vor Ort die Möglichkeit zu geben, eine eigene Identität zu entwickeln, mit der sie sich stärker verbunden fühlen als mit so einer Zentrale irgendwo.
Weißt du?
Genau, richtig.
Also auch die Mitarbeiter, meinst du jetzt, dass die, Gastronomieleiter, dass die sich dort ein bisschen verwirklichen können?
Genau, und er sagt dann eben nicht, ich muss hier irgendwie was kochen, was in der Gruppe irgendwo entschieden worden ist, sondern er hat ein Stück weit die Freiheit, also klar, man muss einen Grund, Thema muss man vorgeben, ne? Der soll morgen halt kein Sushi machen. aber ich sag mal, wenn du sagst, okay, ich bin hier Berliner Küche. Und
Yakitori auch nicht.
Yakitori ist ja auch nicht mehr so innen jetzt. Oder noch nicht, wer weiß es, ja. Aber so eine Grundlinie, aber dass er da dann eben mehr die Möglichkeit hat, sich selber einzubringen. Ja. Und da wollen wir jetzt hin, also wenn wir wieder aufmachen, wollen wir die ein bisschen auseinanderziehen, die Läden.
Ja, okay. Ja, denke ich, macht absolut Sinn. Ja, ich meine, man sieht es, in manchen Ländern mag es funktionieren. Also mein schönes Beispiel ist Bogota Beer Company. Der sitzt gegründet in Bogota in Kolumbien. Und der hat eben auch angefangen mit seiner Brauerei, wusste nicht, wohin mit dem Bier. Und hat dann seine eigene Kneipe aufgemacht und hat die einfach dann über die Stadt hinweg, ist auch eine Millionenstadt. Ich glaube, irgendwann war es an die 20 Restaurantbetriebe und dann kamen noch einfache Kneipen dazu und hat das Konzept einfach immer 1:1 kopiert. Okay. Also es gab eine Speisekarte, eine Bierkarte und der Brauer ist von der Zentrale oder der LKW-Fahrer früh losgefahren und hat das Essen vorbereitet und auch die Biere je nach Bestellung dann einfach früh im Kreis durch die Stadt gefahren, hat es überall abgegeben. Hat super funktioniert, das Konzept, war aber eine ganz andere Gegend einfach. Ne? Die haben sowas gesucht, die Kundschaft hat gewartet auf gutes Bier, auf einem anderen Küche vielleicht auf einem anderen Niveau, aber halt nicht die Individualität, dass ich heute hier und morgen da was anderes habe.
Und es ist auch eine Frage der Größe der Betriebe, ne? Also was echt schwierig ist und nochmal ein ganz anderes Geschäft haben wir jetzt lernen müssen, ist, wenn du so ein Haus hast, hier unser größtes hat 600 Plätze jetzt, das ist halt ein anderes Geschäft. So ein Haus bespielst du halt nicht damit, dass du und ich und du gemeinsam abends irgendwie ein Bier trinken, sondern da bist du im Eventbereich. Also das
was bieten,
kriegst du nur hin, indem du Eventgastronomie machst für Firmen, private, aber die meisten sind Firmenkunden und das heißt, da musst du ganz andere Dinge tun. Also da geht es nicht um Essen, Trinken und so und einmal schick eingerichtetes Ambiente. Nee, nee, da muss irgendwas geboten werden, was du dann zukaufst oftmals. Ne? Ja. Aber dieses, das muss ja einer organisieren. Ausschreibungen, Zukaufleistungen, Abrechnung und Betreuung dieser Kunden, die dann auch natürlich, klar, wenn ich an einem Abend irgendwo 50 Riesen lasse, dann möchte ich anders behandelt werden, als wenn ich
ein
Bier für 2 Euro trinke oder 3 Euro.
Ja. Ja, also geht's.
Es ist ein ganz anderes Business und da wird es, glaube ich, schwer mit der Austauschbarkeit, spätestens da.
Ja. Ne?
Weil die wollen dann eben was Individuelles auch, die Kunden. Ja.
Ja, das ist dann auch kein klassischer Restaurantleiter mehr, sondern da hast du einen Eventmanager quasi.
Genau,
ne?
Richtig, genau.
Der sich da um die Probleme bzw. Wünsche der Kunden von Anfang bis Ende kümmern kann.
So sieht's aus.
Ja, ich meine, da hast du gerade gesagt, die Firmen feiern. Ich meine, es ist nicht die beste Zeit dafür, aber hier ist ja immer, Berlin, sagen wir, ist ja immer was los. Also ich meine, ich bin jetzt nicht besonders oft in Berlin, aber egal, wo man hingeht, es ist ein sehr, sehr groß internationales Publikum. Inwiefern ist das denn wichtig für euch? Also quasi diese Internationalität. Man sagt, die sind einfach aus allen Ländern. Also man geht hier immer abends in irgendeine Kneipe und hört kein Wort Deutsch, sondern alle anderen Sprachen einfach, weil es trendy ist, in Berlin zu wohnen. Ja.
Es kommt natürlich darauf an, wo du bist. Wenn du ein bisschen außerhalb wohnst, wie ich zum Beispiel, da ist es wahrscheinlich wie in, keine Ahnung, jedem anderen kleinen Ort in Deutschland. Das heißt, die Kneipen dort oder die Restaurants leben von Stammkunden, ganz klar. Aber in Berlin-Mitte beispielsweise ist es natürlich was anderes. Ne? Das heißt, die ganze Infrastruktur hier, begonnen bei den Mietpreisen, die du zahlst für Objekte hier, ja, die sind natürlich ausgelegt dafür, dass du ein Vielfaches des Umsatzes machst, den du irgendwie auf dem Land machst, wo dein Platz einmal abends von einem guten Stammkunden belegt wird. Ne? Hier muss der dann dreimal am Abend belegt werden von irgendwie Touristen, die sich die Klinke in die Hand geben gegenseitig. Das heißt, das ist alles ausgelegt in Mitte speziell natürlich für Tourismus, aber auch für Firmenkunden, weißt du, ja. Hier ansässige Firmen, die abends noch ein Bierchen. Also es ist nicht so, dass es rein nur Touristen sind, sondern es gibt auch Leute, gerade die hier arbeiten. Es gibt natürlich auch ein paar Leute, die hier wohnen. Gibt's auch, klar. Aber wenn dieser Tourismusteil wegbricht, kannst du hier keinen Blumentopf gewinnen. Braucht man nicht drumherum reden. Also ohne das geht's nicht, ja. Und selbst unser ältestes Haus, wie gesagt, ist 21 Jahre im Standort. Und wir haben ja diese Lockdown-Geschichte letztes Jahr dann schon gehabt. Ey, dann kommst du hier, wenn du wieder aufmachst, nach dem Lockdown im Sommer letzten Jahres, waren wir dann so bei 25% vom normalen Umsatz. Ja. Also weil einfach, obwohl ja alle durften. Ja. Und aber es funktioniert halt nicht. Also Touristen hier, wichtiges Thema, ja. Firmen und
Touristen. Also sag mal, wenn ich jetzt bei uns sehe, die Leute sind dann, wie der Lockdown vorbei war, wie man dann schon wieder langsam weggehen dürfte, es hat ein bisschen gedauert, aber die sind dann schnell wieder weg. Aber wenn natürlich der Tourist dann fehlt, dann der vom Berliner an sich könnte dann nicht leben. Und wenn die Touristen nicht da sind, weil sie eben aufgrund der Reisebeschränkung sich dann doch das zweimal überlegen, dann klappt es einfach nicht.
Was auch noch dazu kommt, ist eben Kultur. Ne? Wenn ich also keine Kultur anbiete, im weitesten Sinne, auch Kino oder so, kein Mensch fährt zum Biertrinken nach Berlin-Mitte, weißt du? Aber ich gehe wegen des Theaters oder wegen irgendwie Kino, Kabarett, geh ich dahin nach Mitte und hinterher gehe ich dann noch ein Bier trinken. Also ja. So funktioniert es. Und das ist eben das Problem. Also alles das, was innerstädtische Betriebe am Laufen hält, ist gerade weg. Ja.
Ja, ist absolut. Also dieses Corona-Thema ist, eigentlich hat man schon fast keine Lust mehr drüber zu sprechen, aber es ist einfach allgegenwärtig und ich denke es auch, jeder hat gehofft, dass wir das zu dem heutigen Zeitpunkt vielleicht schon hinter uns haben, aber das ist halt nicht so. Aber deinen Worten entnehme ich, die Beeinträchtigung ist schon signifikant.
Na klar, natürlich. Also für die Gastronomie ist es fürchterlich. Wir haben aber eben das große Glück, dass wir die Brauerei haben und uns jetzt seitdem dieser ganze Unsinn eben läuft mit diesem Virus, konzentrieren wir uns auf die Brauerei. Ne? Und da läuft's gut und wir weiten es aus und sind guter Dinge. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte nur Gastronomie, na Mann, das ist keine schöne Geschichte dann.
Ihr habt jetzt euer Geschäft eigentlich angepasst.
Genau.
Also die Pandemie kam, Gastronomie war geschlossen und dann habt ihr gesagt, okay, Plan B, jetzt müssen wir uns ein bisschen auf was anderes konzentrieren oder ein bisschen forcieren, andere Bereiche ein bisschen forcieren.
Es ist, wie du sagst, also es ist nicht Plan B, sondern im Grunde war das immer in der Pipeline. Ne? Du stellst dir nicht...
Keine Zeit gehabt.
Genau, du stellst dir nicht
Problem,
das hin, was wir gekauft haben vor 3 Jahren und produzierst weiterhin nur ein bisschen Bier, sondern willst ein bisschen Gas geben. Und das hatten wir immer geplant. Und das ist der Vorteil an dem Ganzen, dass man jetzt quasi ins kalte Wasser geschubst worden ist. Ne? Dass man jetzt, wenn ich jetzt, wann dann oder so? Ja, also oder ja, jetzt ging es halt los. Und jetzt bauen wir eben Einzelhandel aus und wir bauen E-Commerce aus und das funktioniert auch alles. Aber es fängt natürlich nicht das auf, was weggebrochen ist. Das heißt, es wäre schon schön, wenn wir jetzt mal wieder aufmachen dürften. Unabhängig vom Finanziellen ist auch so, muss man ganz klar sagen, die Leute sitzen jetzt mittlerweile bald ein Jahr zu Hause teilweise. Weil wir haben ja auch in der Zeit, wo wir aufmachen durften, auch nicht alle angerufen, weil wir sie nicht brauchten.
Ja, klar. Und
da wirst du ja ramdösig. Also so schön das alles ist mit KUK oder Arbeitslosengeld oder. Ja. Aber die Menschen brauchen ja noch eine Aufgabe. Ja, also
ja, klar.
Wir haben hier, merkt man auch so in so einer Krise, finde ich gut, Leute hier aus der Küche, die gesagt haben, ey, ich will irgendwas machen. Ja, und die jetzt hier super fett integriert sind im E-Commerce-Bereich, Pakete packen oder irgendwas machen.
Ja.
Einfach nur, weil sie sagen, ey, ja, es ist spannend, die Leute sind cool, ich habe Spaß, dahin zu gehen und ich habe eine Aufgabe. Ich habe irgendwas zu tun, ja, und hänge nicht zu Hause rum und mache nichts. Ja, ja, finde ich gut. Also, dass man auch sieht, dass Leute da irgendwie Bock auf die Firma haben und sagen, ey, hier bin ich, ja.
Ja, okay. Ja, E-Commerce, du sprichst an, das ist auch ein bisschen vielleicht forciert worden jetzt.
Ja, ja,
das heißt,
klar.
Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die
ja,
sagen, jetzt reden die hier die ganze Zeit über Bier. Okay. Ich will jetzt auch das mal probieren. Die können sich hier im Lemke Online-Shop mal ein Sixpack bestellen.
So sieht's aus.
Oder auch 24er Pack.
Ja, und immer, dann kreierst du immer neue Pakete da jetzt zu Ostern irgendwie mit ein bisschen Schokolade von so einem, ist auch schöne Kooperation mit so einem Berliner Firma, so groß wie wir ungefähr, schon ein bisschen älter, die so Edelschokolade machen, weißt du, und dann machen wir eine gemeinsame Aktion. Also man kann da eine Menge machen und das ist schon interessant, ja. Und was auch schön ist am E-Commerce-Bereich ist, dass du so einen direkten Kontakt zum Kunden hast, ne? Also wenn irgendwas nicht passt, ist ein bisschen wie in einer Kneipe, ne? Du kriegst sofort ein Feedback, was du im Einzelhandel nicht kriegst, ne?
Ja.
Wobei das schon cool ist, kleiner, man braucht halt den Feedback und ich weiß noch, wie ich bei meinem schon, da hatten wir gerade angefangen, Bier zu verkaufen über den Einzelhandel. Das war einer unserer ersten Edekas, gleich bei mir um die Ecke, wo ich wohne. Und dann gehst du natürlich nicht in den Edeka, um Brot zu kaufen, ohne zu gucken, wie deine Bierflaschen stehen und so. Ich habe heute noch einen Rewe, wo ich auch selber das Auffüllen immer mache.
Okay.
Beziehungsweise ich versuche gerade meinem Sohn Karl das beizubringen, dass der sich so ein bisschen reinfummelt.
Kann er schon Sackern fahren, oder?
Ja, der muss, ist jetzt 12, ne? Da muss er jetzt mal ran. Ja, muss da irgendwie ein paar Bierflaschen einmal die Woche auffüllen. Nee, aber was ich sagen wollte war, und dann stehe ich so am Regal und da kommen gerade zwei Leute und dann gucken die so und greifen original zwei Flaschen von uns eben aus dem Regal. Und weißt du, ich verkaufe ja seit vielen, vielen Jahren Bier über einen eigenen Tresen.
Ja.
Aber das ist was ganz anderes.
Ne? Wenn da, einer auf einmal zu deinem Bier einer, aktiv greift.
Genau, da ist einer, steht in einem Laden, wo irgendwie, weiß ich nicht, 50 Sorten Bier rumstehen und er greift zu deinem Bier. Ja, und so. Und dann ging die zur Kasse, ich gleich hinterher und so. Und ich sag, darf ich mal was fragen? Kaufst du das Bier öfter? Yeah, man, it's my favorite IPA. Waren Amis, ja, und so. Und ich sag, nicht ohne Stolz, well, I'm the brewmaster, you know. Also, war super witzig, super stolz irgendwie, ja, und ist halt was anderes, als wenn die an deinem eigenen Tresen sitzen, wenn die das auswählen, da irgendwo aus der großen Menge, ja.
Ja, ja, kann ich absolut verstehen, ne. Naja, gut. Diese bisschen Änderung, aber wie du schon sagst, ist das Ziel, dass es ja im Idealfall alles parallel läuft irgendwann. Also ihr habt jetzt quasi euch ein bisschen auf den E-Commerce konzentriert. Ihr hattet jetzt Zeit, ein bisschen die Flaschenabfüllung zu forcieren und auch den Vertrieb im Einzelhandel. Und ja, im Idealfall geht die Kneipe irgendwann wieder los und das andere läuft parallel weiter.
Genau.
Geht es wieder los? Wie siehst du das? Hat das irgendwelche langfristigen Auswirkungen, das Ganze?
Wenn, Ich will nicht ins Politische abdriften. Ich glaube, es bekommt der ganzen Geschichte nicht. Aber man kann sich vorstellen, dass man als Gewerbetreibender im Augenblick nicht so zufrieden ist mit dem, was da so verzapft wird. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass irgendwann ein Schwenk kommen wird. Und dann können wir auch wieder hier mitmachen. Und ich gehe davon aus, dass das sich auf einem Niveau so wie letztes Jahr bewegen wird. Also ein Drittel des normalen Umsatzes. Solange wie wir doch das Instrumentarium KUK haben, können wir damit auch leben. In dem Augenblick, wo das abgeschafft wird.
Also das Kurzarbeitergeld nur
genau,
zur Erklärung.
Ja, wo das Kurzarbeitergeld abgeschafft wird, wo zum Beispiel zurzeit ist der Stand ja noch der, dass man sagt, dass die Lohnnebenkosten wieder getragen werden müssen, so wie üblicherweise beim KUK vom Arbeitgeber.
Okay.
Was ja jetzt ausgesetzt ist seit Corona. Ja. Wenn das kommt, wird es eine riesige Entlassungswelle geben, weil die Unternehmen sagen natürlich
ja,
alle,
das ist zu viel,
okay,
ja,
wenn der Mitarbeiter mich jetzt nichts kostet, ich mache keinen Umsatz, kann alles so bleiben, wie es ist.
Kann ich ihn halten,
aber wenn der Mitarbeiter mich jetzt anfängt, Geld zu kosten und ich habe keine Perspektive und mache keine Umsätze, kann ich Mitarbeiter nicht halten. Also
Klar. Darum
werden sie das auch, denke ich, kippen beziehungsweise ausweiten, weil sie eigentlich keine andere Wahl haben. Ja.
Okay. Also,
aber für uns, unabhängig davon, klar, ich gehe davon aus, dass die Gastro irgendwann wieder kommt. Wird ein paar Jahre dauern, bis sie auf dem gleichen Niveau ist. Aber für uns ist das Thema Vertrieb unserer Biere natürlich insofern ganz besonders interessant, auch im E-Commerce-Bereich, weil wir halt so spezielle Sachen machen. Du weißt es ja, wir haben ja irgendwie diese Geschichte mit den Barrel-Bieren und wir haben die Berliner Weiße da wiederbelebt. Und das sind natürlich Dinge, wo wir auch merken jetzt, dass international einfach Interesse da ist. Und wir sind jetzt gerade am Ausloten, wie man das logistisch hinbekommt. Wenn ich jetzt ein Päckchen nach UK schicke, kostet natürlich richtig viel Geld. Das heißt, man muss gucken, auf welche Art und Weise man das hinbekommt, mit einem Importeur dort oder über so einen Fulfillment-Dienstleister, sei das nur Amazon oder irgendjemand anders, dass man auch international sich aufstellt, was du natürlich gut kannst, wenn du spezielle Produkte hast. Ne?
Okay.
Das ist der Plan so.
Ja. Klingt gut. Hoffen wir, dass es eintritt, ne?
Na, es liegt ja an uns. Wenn wir uns vernünftig positionieren und hart dran arbeiten, dann kriegen wir es auch hin.
Am Ende muss es noch einer kaufen, ja.
Ja, da habe ich keine Zweifel. Sehr also wir haben ja in anderen Ländern, gerade Thema Sauerbier, sind sie halt weiter als wir. Ne? Also wir verkaufen jetzt schon 2 Jahre lang oder so nach USA und das ist super. Ja. Und auch dort natürlich gebremst durch, die haben ja nun auch Corona, aber dennoch funktioniert es. Ja. Gerade morgen geht wieder ein Container raus mit 35 Hektar. Und das ist das Schöne, wenn du so ein bisschen, früher habe ich immer gesagt, okay, und so ist ja auch unsere Strategie eigentlich, wir konzentrieren uns nur auf Berlin. Und das finde ich auch korrekt, wenn du sagst, es geht um, in Anführungsstrichen, normale Produkte. Ja, wenn ich jetzt ein Helles verkaufe, ein Pilz verkaufe, wo ich auch im Konkurrenz mit anderen Herstellern mich befinde.
Oder auch mittlerweile Pale Ale oder so. Ist
oder
jetzt auch
Pale Ale oder IPA ist auch.
Kein einzigartiges mehr, ja.
Genau. So, und ich sag mal, es gibt ja auch Kollegen von uns in der Branche, die gehen jetzt national, ne? Ja. Zum Beispiel. Und im Einzelhandel. Und das würde ich nicht tun, weil ich sage, ich weiß aus Erfahrung mittlerweile, wie arbeitsintensiv der Einzelhandel ist. Also ich sag mal, 300 Läden ist das absolute Maximum, was ein Einzelhändler bewältigen kann, weil er muss die Regalpflege machen und so weiter und so fort. Und wenn ich das in Deutschland machen möchte, muss ich also sehr, sehr selektiv sein, dass ich sage, okay, den Bereich nehme ich jetzt, keine Ahnung, Rhein-Main oder Hamburg oder was auch immer, aber ich muss in Vorleistung gehen, weil ich muss diesen Vertriebler bezahlen und so weiter und so fort, so dass wir gesagt haben, das können wir gar nicht. Andere haben da vielleicht andere Möglichkeiten. Ja. Wir konzentrieren uns auf Berlin. Aber alles, was eben speziell ist, wo ich im Versand das irgendwie geregelt kriege, weil die Leute eben nicht so, weiß nicht, so preisempfindlich ist, weißt du? Also ja. unsere Boutique Weiße steht in New York auf dem Tresen für $8 das Glas, weißt du?
So ist immer noch wahrscheinlich ein ortsüblicher Preis,
genau,
trotzdem. Ja.
Weil das irgendwie ein anderes Preisgefüge ist und jeder hat dran verdient. Wir haben ein bisschen was verdient, der Importeur, der Logistiker und so weiter und so fort. So, aber wenn ich irgendwo eine Kiste Bier für 15 Euro hinstellen soll, naja, dann Wie soll das gehen? Ja?
Ich sehe das mit dem national in Getränkemärkten oder halt im Einzelhandel noch viel schlimmer, sehe ich das auch relativ kritisch. Also jetzt aus Konsumentensicht, ich beobachte das jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, es ist halt nie einer dabei, der da das Ganze kistenweise kauft, sondern Einzelflaschen.
Richtig.
Dann wird es staubig, dann ist es abgelaufen.
Genau.
Und dann ärgert man sich, dass man einfach so viel verhältnismäßig aufgrund der Logistik und dem Ganzen einfach auch ein bisschen mehr bezahlt hat als für das regionale Bier. Und es war am Ende gar nicht mehr gut oder
richtig,
gar nicht mehr besser, als das vorher eigentlich sein sollte.
Aber da muss jeder seinen Weg finden. Nicht? Ich meine, es gibt auch welche, die haben die Strukturen oder hängen sich irgendwo Strukturen mit rein und so, dann kann das alles funktionieren. Also muss jeder seinen Weg finden, der für ihn passt. Und das ist eben unser Weg, ja.
Viel über Bier geredet. Ich schaue die ganze Zeit auf diese wundervolle Holzfasswand.
Ja, komm, wir holen mal Bier.
Hinter mir stehen 2 Kühlschränke voller Bier.
Was willst du haben?
Ich weiß nicht. Berlin 030, Pale Ale.
Na, ich bring dir mal.
Klingt doch verdammt gut. Ja, Olli, danke. Was bringst du denn Gutes mit?
Spreekost. Zweimal Spreekost. Unser, eins unserer IPAs. Wir haben ja mittlerweile mehrere. Und Signature Bier.
Spreekost IPA. West Coast IPA. Das heißt, Idee entstanden während einer deiner Reisen an der kalifornischen Küste?
Nee, Idee entstanden.
Aber wäre eine schöne Geschichte gewesen.
Also,
jetzt nehmen wir erstmal einen Schluck und dann kannst du erzählen.
Zum Wohl. Es gibt natürlich zu jedem Bier eine Geschichte. Das fällt ja nicht vom Himmel. Zu manchen Bieren gibt es längere, zu manchen kürzere Geschichten. Und beim Spreekost ist es so, dass die Hop Growers Union of America, heißen sie so? Also der amerikanische Hopfenpflanzerverband.
HGA, ja.
Die haben,
Hop Growers of America.
Genau, Hop Growers of America. Die haben irgendwie mal so einen Wettbewerb ausgerufen vor ein paar Jahren und haben gesagt, wer macht das beste West Coast Style IPA in Deutschland? Und da haben wir gesagt, okay, machen wir mit, auf jeden Fall, ja. Und die liefern halt Hopfen. 4, 5 verschiedene Hopfensorten und du bist aber nicht daran gebunden, die zu nehmen. Kannst die ergänzen, kannst was weglassen und so weiter. So, und dann habe ich persönlich ein Rezept geschrieben quasi und wir haben es eingebraut und haben nichts gewonnen. Und
super Geschichte.
Ja, aber, weißt du, die Geschichte geht ja weiter. Naja, auf jeden Fall. Aber uns hat es so gut geschmeckt, dass wir gesagt haben, pass auf, wir nehmen es trotzdem mit in die Produktion, weil wir finden es echt einmalig. Und wir haben ja auch die Gewinnerbiere gekostet, die 3 in dem Jahr. Und wir fanden die 2 fanden wir gar nicht gut und 1 war okay. Also wir fanden unseres natürlich das Beste, klar.
Aber waren auch alles deutsche Brauereien?
Ja, alles deutsche. Ich glaube, Crew hat das ja gewonnen. Das war auch das Einzige, was ich auch gut fand. Aber die anderen beiden weiß ich nicht mehr, wer es war. Und die fanden wir eigentlich nicht so toll.
Ja, nicht erinnerungswert anscheinend.
Genau. Und dann sind wir wieder nach Hause, haben gesagt, das Bier machen wir trotzdem. Und dann kam der Braumeister und sagte, Mensch, also ich bin so Citra-Hasser, ja. Ich mag kein Citra, ja. Ich bin ja so Centennial, finde ich super, ja. So mein Favorit und natürlich viele andere schöne Hopfen auch. Aber bei Citra, das gefällt mir, diese viele Dinge in der Aromatik sprechen mich nicht so an. Und mein Braumeister zu der Zeit hier, von unserem Braumeister, der hier gearbeitet hat, der Andi, der war ein großer Citra-Freund. Und dann hat er das gleiche Rezept genommen, hat es zugeballert mit Citra und sagt, hier, probier mal, so gewinnen wir das nächste Mal. Und ich sag, hey, Futtaibe, kann ich nicht trinken, geht gar nicht. Aber sagt, wir machen einen Kompromiss. Sagt, wir nehmen ein bisschen was davon und dann machen wir es nochmal. So. Und im nächsten Jahr, siehe da, wurde der Wettbewerb wieder ausgerufen und wir sind mit der veränderten Variante an den Start gegangen und haben Gold gewonnen.
Okay. Ja,
so, und das war.
Schöne Geschichte.
Und dann war die Geschichte immer noch nicht zu Ende, weil dann haben wir ja, wie du siehst, ja, man sieht es ja an der Flasche.
Ja, ja,
wir wissen ja alle, die wir so ein bisschen in dem Thema drin sind, die höchste Auszeichnung, die man hier hierzulande eben bekommen kann, ist der European Beer Star. Und dann haben wir wirklich im nächsten Jahr Gold European Beer Star geholt mit dem Spreecoast. Und da schließt sich der Kreis, weil da kam dann der Mario vom Crew zu mir auf der Winners Night und meinte, ey, Alter, Gold in IPA? Hey, sagte, Respekt, kotzt mich an! Was ist das? Entschuldigung, Mario, an dieser Stelle, aber das war schon, weil es ist halt im IPA-Bereich in Deutschland hier schon eine große Nummer für uns gewesen auch. Und der Braumeister, der Andi, hat er gleich auf der Winners Night dabei gehabt, schön die Schwalbe, die auf dem Etikett ist, auf den Nacken tätowiert gehabt. Also
Kann ich mich tatsächlich daran erinnern.
Genau, auch da Respekt. Also cooles Bier im Endeffekt und läuft, ist auch eines unserer bestlaufenden Biere. Und ja, ist ein echt gutes, schönes IPA. Ja.
Also West Coast IPA, den Namen hat es verdient, finde ich. Also es hat also auch diese ordentliche Bittere, muss ich sagen. Ne? Sicherlich überdurchschnittlich.
Ja, aber sicherlich auch nicht nachhängend oder so.
Nein, absolut nicht falsch. Ja, sehr, sehr gut.
Genau, also ich trinke es auch sehr gerne. Und wir haben jetzt 5 verschiedene IPAs hier im Angebot. Aber das ist so echt schon das Highlight, kann man schon sagen.
Ja,
ja, so war es also mit Tim Spreecoast. So ist es passiert und jetzt machen wir es seit einigen Jahren. Ja, mittlerweile nimmt es auch der Handel gut an und ist eins unserer Standbeine im Vertrieb. Ja.
Prima, ja. Wo wir gerade über Standbeine sprechen. Du weißt ja, wir bauen Brauereianlagen, bauen da durchaus auch in Deutschland für Neugründungen so ein bisschen ab und zu eine Brauereianlage. Den Stefan Streetz, kennst du ja, ein Studienkollege von dir, wenn ich mich richtig erinnere. Wir waren ja auch schon zusammen.
Logisch.
Logisch. Wir waren ja auch schon mal zusammen in den USA, haben uns schon mal getroffen auf dem Bier. Mit dem hatten wir auch schon einen Podcast, der ging quasi um das Thema Neugründung, also Brauereigründung. Ist jetzt bei dir schon ein paar Tage her, aber du hast natürlich gerade im Bereich Gastronomie und ja eben auch jetzt immer mehr im Bereich Flaschenbier und Einzelhandel doch so einiges an Erfahrung. Vielleicht kannst du in dem Zuge noch ein paar Tipps loswerden, falls da draußen der ein oder andere dran denkt, eine Brauerei zu bauen. Auf keinen Fall machen die das in Berlin. Also vielleicht hast du ein paar Tipps für Leute, die heute auf die Idee kommen, hey, ich mache gern Bier oder ich trinke gern Bier, jetzt will ich Bier professionell verkaufen.
Ich muss ja sehen, mit wem ich rede.
Mit der Welt.
Sonst würde ich sagen, mach das auf keinen Fall. Nein, mach das auf jeden Fall, weil das ist natürlich ein super schönes Geschäft, was Spaß macht, erstens, und du auch ein tolles Produkt hast hinterher, wo du stolz drauf sein kannst und so weiter. Aber sei dir auch bewusst, dass es ein schon erheblichen Kapitalaufwand bedeutet. Ja, man redet hier definitiv siebenstellig irgendwie, und das bedingt natürlich, dass es nur funktioniert, auch ab bestimmten Umsatzzahlen. Ja, also wenn ich der Fantasie nachhänge, dass ich irgendwie eine eigene Brauerei mache und dann am Ende 500 Hektoliter Bier im Jahr verkaufe oder 1000, dann ist das Projekt nur sehr schwer umsetzbar. Und man muss auch eins mal realisieren, ich bin jetzt 22 Jahre Unternehmer, und am Anfang ist es normal und gut mit der 60-Stunden-Woche, und das ist völlig okay. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo es ein paar andere Prioritäten im Leben auch gibt. Da sehe ich das ich bin ja nur nicht uralt, aber sehe ich trotzdem mit einer Altersmilde, wenn ich sehe, dass irgendwelche Brauer auf den Bierfestivals dann noch rumturnen, nachdem sie Bier gebraut haben, ihren Stand aufgebaut haben, die Logistik gemacht haben, irgendwo hingefahren sind und sich dann noch jeden Abend die Hacke zu löten. Und das Ganze mache ich dann möglichst auf jedes Wochenende auf einem anderen Festival. Da kann sich jeder fragen, wie lange das irgendein menschliches Wesen mitmacht. Ja, das heißt, du musst irgendwann eine Balance finden zwischen Arbeit, Privat. Weißt du, früher hätte mich auch ein Kunde Sonntagnacht um 10 anrufen können oder so, und ich hätte Gewehr bei Fuß gestanden. Und das mache ich heute halt nicht mehr, weil nicht um jeden Preis. Ne? Also man hat Zeiten, wo man arbeitet, wo man sich einsetzt. Das ist super. Gerade in der Startphase muss man damit rechnen, wirklich nichts anderes zu haben als die Arbeit, als das Unternehmen. Aber später, es geht halt auf Dauer nicht so weiter. Und es funktioniert nur, wenn ich dann A, Strukturen geschaffen habe bis dahin, dass ich Dinge guten Herzens abgeben kann an andere Leute. Das Vertrauen, das wesentliche Wort dabei. Und ich muss ein Volumen bewegen, wo ich im Grunde Geld im Unternehmen verdiene, ohne dass ich selber arbeite. Also das klingt jetzt komisch, aber so ist es. Ja. Ja, weil du hast genug zu tun mit Notfällen, weil irgendwas kaputt geht, mit Strategien, mit was weiß ich. Wenn ich meine eigene Tätigkeit dauerhaft einplane in die Wertschöpfung des Unternehmens, dann kann es nicht funktionieren. Ja. Ja, und das ist wichtig, das muss man wissen. Und deshalb funktioniert es auch nicht bei geringen Umsätzen. Ja.
Du hast gerade genannt, siebenstellige Investitionen Minimum. Ich meine, die hattest du am Anfang nicht, aber du bist halt auch einen harten und steinigen Weg gegangen, um irgendwann mal da zu sein. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Du fängst mit wenig Investitionen an, Tag und Nacht arbeiten, und wenn du Glück hast, wächst das Unternehmen.
Und was total wichtig ist, flexibel zu bleiben. Also denke ich, bis heute wieder, weißt du, wo ich sage,
den Geschäft bricht weg. Den Grill mal gegen das Eisbein
auszutauschen, ja. Ja, anfängt so. Oder auch heute, wo du sagst, okay, ein Umsatzbein bricht mir weg, ich muss was anderes mir überlegen. Also diese Flexibilität ist, glaube ich, super, super entscheidend.
Absolut, ja. Vielleicht nochmal der Punkt zurück. Du bist ja quasi, hast als kleine Brauerei gestartet, hast dann eine neue Brauerei dazugekauft. Dann am Anfang hast du vorhin gesagt, ein paar Kumpels eingeladen, komm, wir bauen den Laden mal um. Mhm. Dann gab es eine kleine Krise. Was machen wir? Ach, wir ändern unser Konzept. Vielleicht zweimal, vielleicht dreimal. Alles noch entspannt, gerade frisch vom Studium. Wahrscheinlich Kinder waren auch noch keine im Haus vielleicht zu dem Zeitpunkt, vermute ich mal.
Korrekt.
Irgendwann kommt ja der Punkt, wo du eben, wie du gerade gesagt hast, eine gewisse Verantwortung hast, für nicht nur für dich, sondern deiner Familie gegenüber. Und dann triffst du natürlich auch solche Entscheidungen wie, jetzt kaufe ich mal das Brauhaus dazu, jetzt kaufe ich da drüben noch ein Brauhaus dazu, jetzt eröffne ich mal die Wege, das ist ja alles, was eine Menge Geld kostet. Oder wenn ich jetzt anschaue, du hast gerade gesagt, Brauhaus am Alex oder Lemke am Alex, 600 Sitzplätze, ist jetzt nichts gewesen, wo du sagst, das zahle ich aus der Portokasse, ich baue hier mal schnell ein bisschen um. Sondern das hat auch ein paar Jahre gedauert, wenn ich mich da richtig erinnere. Mhm. Das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, man steht früh auf und sagt, was mache ich? Sondern war da ein langer Überlegungsprozess, Risikoabwägung, oder gesagt, nee, das ist meine einzige Chance, das mache ich jetzt so?
Na, also ich glaube an zwei Dinge. Das eine ist, dass das Leben dir immer wieder Chancen zuspielt. Ne? Also das heißt, jeder, der durch sein Leben geht und nicht beide Augen zu hat oder geschlossen hat, wird immer wieder irgendwie mit was konfrontiert, was einer beruflichen, wirtschaftlichen oder sonst was Chance entspricht. So, und dann musst du immer entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht? Aber die Chancen, glaube ich, die hat jeder und oder fast jeder. Und das Zweite ist, dass ich nie an Stillstand glaube. Ich glaube, dass wenn du, also ich habe es in eigener Familie, ne, wo Leute gibt, die frühzeitig schon irgendwie Anfang der 2000er gesagt haben, naja, ist doch jetzt gut. Jetzt lass doch. Jetzt hast du doch dein Brauhaus. Kommst doch klar.
Ne? So, du musst doch nicht nochmal was machen.
Jetzt musst du doch nicht noch rumstressen und noch was machen. Und das ist eine Denke, die aber, glaube ich, keine unternehmerische ist. Weil wenn du das tust, sitzt du ganz schnell auf dem Hosenboden. Weil Du siehst es jetzt, Corona ist das beste Beispiel. Weißt du, wenn ich das gemacht hätte damals, dann gäbe es mich heute nicht mehr.
Ich bleibe bei meinem 2-Hektar-Sudhaus und konzentriere mich auf meine Gastronomie.
Da hätte ich toll von leben können. Hätte ich einfach irgendwo und hätte mir, vielleicht hätte ich dann heute nicht so viel graue Haare. Das wäre wahrscheinlich der Vorteil. Aber hätte jetzt wahrscheinlich in einem Schub nachgekriegt, weil plötzlich gar kein Geld mehr reinkommt, weil es eben nur diese eine Möglichkeit des Einkommens gäbe. Und darum bin ich eigentlich seit Anfang an immer so unterwegs gewesen, dass ich gesagt habe, wir müssen irgendwie diversifizieren, sei es in den Bierstilen, sei es in den Vertriebskanälen, mit dem Ingenieurbüro noch dabei und, dass man verschiedene Standbeine hat. Vielleicht kann man sogar sagen, einem Sicherheitsdenken geschuldet, ne? Dass man sagt, ich kann mich nicht nur auf eins hier verlassen. Ja. Dazu kommt ja noch, dass du als Unternehmer ja auch keine Rentenkassenbeiträge bezahlst, glücklicherweise, aber dafür natürlich im Umkehrschluss
auch mal in die Zukunft denken
musst. Ja. Alle Kollegen kriegen Cook. Der Einzige, der keinen Cook kriegt, bin natürlich ich. Das ist keine Beschwerde. Das ist auch in Ordnung so, weißt du?
Aber ist eine Tatsache, die man auch sehen muss.
Ja. Und wenn ich dann also immer nur auf Kante gelebt hätte, beispielsweise, und jetzt habe ich ein Jahr lang kein Einkommen, hätte ich natürlich ein massives Problem. Ja. Und darum ist es, glaube ich, ein ganz gutes Ding, nie stehen zu bleiben, sondern immer zu schauen, welche Chancen kommen und welche ergreife ich und welche nicht. Ja. So habe ich es zumindest gehalten bisher. Und bisher habe ich das Gefühl, dass es ganz gut funktioniert hat.
Immer flexibel bleiben, immer in die Zukunft gucken und nach neuen Märkten Ausschau halten. Weil, ja gut, absolut, die Welt dreht sich immer schneller.
Richtig.
Es ist irgendwie, und das wird was ja heute toll ist, es muss morgen noch lange nicht gut sein. Ne?
Und das wird ja jetzt noch viel krasser, ne? Stichwort Digitalisierung. Was wir in den nächsten Jahren für Veränderungen erleben werden, da machen die meisten Leute sich noch keine Gedanken drüber. Ja? Stichwort autonomes Fahren. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Millionen bald Menschen arbeiten in diesem Land mit einem Fahrjob. Egal, ob sie einen Truck fahren oder ob sie ein Taxi fahren oder einen Zug. Und all das wird es irgendwann nicht mehr brauchen oder kaum noch. Ja? Und das ist eben, wenn ich heute 60 bin und habe noch 5 Jahre, dann wird mich das wahrscheinlich nicht berühren. Wenn ich heute aber glaube,
ich persönlich nicht, aber
genau, aber wenn ich heute 25 bin oder 30 und sage, hey cool, ich bin hier Fahrer für keine Ahnung was und glaube, das ernährt meine Familie die nächsten 30 Jahre, bin ich falsch gewickelt. Und das ist das Thema und wir werden alle durchs Leben laufen müssen in der Gewissheit, dass die Dinge sich nur eins ist permanent und das ist der Wandel, ja. Und da werden wir mit uns anfreunden müssen. Ob was mögen oder nicht.
Ja, der Wandel ist ein schönes Stichwort. Ich meine, wenn man jetzt so den Berlin 1999, wie du angefangen hast, gab es, weiß ich nicht, eine Handvoll Gasthausbrauereien.
5, glaube ich.
Dann in Berlin 2020 beziehungsweise 2021 gibt es eine Zahl
30.
Brauereien. Vermutlich um die 30 Brauereien. Davon aber auch schon so einige, die, wo man sagen muss, signifikant sind. Also natürlich gibt's so diese Randbrauereien, sagen wir mal. Vielleicht die einen sind, die machen es nebenbei als Hobby, die anderen sind noch Träumer und haben gesagt, ich fange 2020 an und baue mir 200 Liter, so wie du damals angefangen hast, möchte das aber am liebsten in Flaschen verkaufen und ja, mal sehen, wie weit die kommen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Brauereien, die beachtlichen Zuwachs haben und denke ich auch ganz gut zurechtkommen in Berlin. Jetzt ist mir so nur die Frage, die sich mir hier stellt, siehst du das eher so nach dem Motto, ja, ist doch super, konkurrenzbelebtes Geschäft oder glaubst du, dass hier der Biermarkt in der Hauptstadt langsam ein bisschen hart umkämpft wird und dass auch du damit ein bisschen zu kämpfen haben wirst?
Also erstmal muss man differenzieren, da lege ich natürlich Wert drauf, weil wir sind ja hier richtig real, ja, wir haben hier Brauanlagen und haben Gelände und haben viele Kollegen, die mit Herzblut jeden Tag arbeiten und es ist natürlich unfair, uns in einen Topf zu schmeißen mit Leuten, die ich sag jetzt mal nur eine Marketingagentur sind, ne, die also irgendwo Bier produzieren lassen, altes Thema, ist auch kein neues Thema, und wenn du von den 30 jetzt sag ich mal die abziehst, die ich sag mal Braubüros sind, also die eben nicht wirklich produzieren selber, dann bleibt vielleicht die Hälfte
über. Die signifikanten Mengen nicht selber. Also vielleicht irgendwie so ein paar kleine Sorten schon, aber das signifikant eben nicht.
Ja. Also ich sag mal, wenn dann die Hälfte überbliebe, wäre ich erstaunt. Also ich würde eher schätzen, realistisch vielleicht 10, 12, die wirklich hier das in der gleichen Art und Weise machen wie wir. So, und da sage ich nur, eine Stadt mit 3,5 Millionen Einwohnern plus einem riesigen Aufkommen an Touristen, überhaupt kein Thema.
Plus so. Eine ist ja, mein Berlin ist ja auch international ein Begriff. Ich kann mir vorstellen, dass so Bier aus Berlin auch in anderen Ländern vielleicht was wert sein könnte.
Wenn du diese Marketingkarte spielst, das tun einige auch, klar, kann auch funktionieren, genau. Also sehe ich überhaupt nicht als Problem. Im Gegenteil, wie du sagst, eher belebend. Weißt du, wir leben in einer Blase. Wir leben in dieser Craft-Beer-Blase. Ne? Das heißt, für uns ist das, wie du vorhin gesagt hast, ja, IPA hat jeder im Portfolio und ist ja alt, weißt du so. Und wir realisieren gar nicht, dass 90% da draußen mit dem, was wir tun, ja nicht anfangen können. Noch gar nichts drüber wissen. Ja, also, und es gilt natürlich, das zu ändern. Und das schaffen wir alleine nicht. Das schaffen wir nur, wenn also viele Player mit dabei sind, sodass es für den Konsumenten jetzt im Einzelhandel oder auch in der Gastronomie völlig normal ist, dass es eine riesengroße Auswahl von Bieren gibt. Ja, also insofern super, wenn das mehr werden. Was allerdings dabei toll wäre, wenn die meisten auch eine gute Qualität anbieten. Weil das kann auch den Kunden sehr, sehr schnell verschrecken. Ne?
Wenn ja, also, da sind wir wieder beim Thema Einzelhandel national. Also da habe ich auch schon einiges gehabt, das einfach von der Qualität nicht mehr gepasst hat. Ja?
Genau, und das ist natürlich doof, wenn du Leute mit in diesem Wettbewerb hast, die eine Qualität anbieten, wo der Kunde dreimal probiert und sagt, okay, das Thema ist für mich gehakt. Ja. Also das wäre blöd. Ja. Aber generell, überleg mal, ich meine, ich glaube, Deutsche, wo sind wir jetzt? 80 Liter pro Nase oder so? Im Schnitt in Deutschland.
100 waren wir, glaube ich, noch, aber ich weiß nicht. Ja,
aber, wir sagen mal, der Einfachheit halber, sagen wir mal ein Hekto. So, mal 3,5 Millionen. Ich weiß nicht, ob das so gerechnet wird, aber da wären 3,5 Millionen Hekto in Berlin. So, wahrscheinlich sogar mehr, weil ja die Touris noch mit dabei sind. Ja. Und so. Also da ist ganz, ganz, ganz viel Platz. Ja. Und ich sag mal, ich habe immer davon geträumt, dass Deutschland mal so einen Biermarkt hat, wo das Thema Craft-Segment irgendwie 5% ausmacht. Ja, das wären in Deutschland von, ich sag mal, über den Daumen 100 Millionen Hektoliter. In Deutschland wären es 5 Millionen Hekto. Da können ganz, ganz viele kleine Brauer sehr, sehr gut von leben.
Okay, ja. Ich meine, also, das ist natürlich Craft, wenn man sagt, wenn man das jetzt auf kleine Brauer runterbricht, ist es natürlich sehr regional abhängig. Ich meine, du weißt, bei uns in Bamberg ist es quasi, hat keiner was zu melden, der irgendwie größer 100.000 Hektoliter produziert. Aber so wie ich das jetzt bei dir rauslese, ist es schon so ein bisschen, der Markt ist groß genug für alle Kleinen.
Klar.
Und wenn einer was verliert, dann eher die austauschbar sind.
Korrekt.
Also sowohl die Kleinen, die austauschbar sind, als auch die Großen, die einfach von das außen reindringen.
Das gilt für Kleine auch, nicht? Wenn ich also das mache, was alle machen und mich, ich sage jetzt mal, nur differenziere und nicht falsch verstehen, Marketing ist ja total wichtig. Aber ich glaube immer daran, Marketing ist super, wenn es obendrauf gesattelt wird. Wenn ich ein tolles Produkt habe, was sich differenziert schon von den anderen und mache dann noch ein cooles Marketing, Chapeau, weißt du, so soll es sein. Aber wenn ich nur Marketing mache und habe aber kein Produkt, was das unterfüttert, das würde ich halt blöd finden, ja. Oder das ist auch nicht unser Weg, ja. In erster Linie bei uns steht halt immer das Produkt und dann schauen wir mal, wie wir es noch marketingmäßig aufpeppen halt. Ne?
Ja, Brauereien in Berlin und Marketing, das ist so eine Sache. Ich erinnere mich da an eine amerikanische Brauerei, die hier ganz groß eingestiegen ist oder einsteigen wollte, die es nur mit mäßigem Erfolg geschafft hat. Gibt es da eine Begründung dafür? Also sag mal, wo siehst du das? Ich meine, die sind natürlich sehr medienwirksam hier eingestiegen, haben es aber dann über kurz oder lang doch einfach bleiben lassen müssen. Haben die den am Berliner Markt nicht verstanden, den deutschen Markt nicht verstanden oder was meinst du? Könnte ich da das Problem gewesen sein?
Erstmal finde ich das super, super schade. Und ich finde es echt ganz schlecht, wenn Leute dem mit Häme jetzt begegnen. Weil der Greg Koch hieß der das hier aufgezogen hat oder der verantwortlich war dafür. Das war ein sehr engagierter, toller Typ. Aber aus meiner Sicht haben die von Stone den Fehler gemacht, den viele amerikanische Firmen begehen, wenn sie ins Ausland gehen. Sie setzen das 1:1 um. Ne? Sie adaptieren ihr Konzept nicht auf den europäischen, auf den Berliner oder sonst was Markt, sondern sie sagen, das, was in San Diego funktioniert, das funktioniert halt auch in Berlin. Und das ist oftmals ein Fehler. Manchmal braucht es, glaube ich, nur Nuancen, um das eher verkaufbar zu machen. Also bestes Beispiel, was mir einfiel oder einfällt dazu, ist die VLB, die macht im Rahmen ihrer Oktobertagung hier auch immer einen Begrüßungsabend, wo dann 400, 500 Leute zusammenstehen, alle aus der Braubranche so. Ja. Ist immer ein schönes Get-Together. Und das war in dem Jahr oder zwei Jahre, nachdem Stone hier angelaufen ist, war eben dort auch. Das ist ja eine riesen Gastronomie auch gewesen. Und da war es halt so, die fanden das auch alle super. Da steht eine riesengroße Glaswand. Da kannst du die Brauerei, eine 100.000 Hektar Brauerei angucken. Und dann hast du für 2.500 Leute, glaube ich, Platz da in der Halle. Und das ist auch alles super beeindruckend. Aber die Leute haben gesagt, es war trotzdem der kürzeste Begrüßungsabend gewesen, irgendwie scheinbar in der Geschichte. Weil es halt nur Biere gab mit irgendwie 6-7% Alkohol. hauptsächlich Ale-Stile und. Und wenn ich also in Deutschland Fuß fassen will, dann muss ich halt irgendwie auch einen Pilz oder ein Helles im Angebot haben, sonst wird's schwer. Also wir sind eben nicht nur alles irgendwelche...
sind wir wieder beim Thema Kupfer und Gold oder
genau, wie war das? Aber es ist halt so, ne? Und ich meine, wir machen das doch auch. Weißt du, wir haben in der Gastro mal 12 Biere am Start und plus Flaschenbier. Und na klar ist die meistverkaufte Sorte Pilz oder Helles, ja? Aber ich sag mal, in Summe machen die dann eben 20% aus oder so oder 25 und die anderen haben auch ihren Share. Ja, und so hätte das auch gepasst bei Stone, glaube ich. Aber gut, da waren sie vielleicht auch beratungsresistent oder so. Ich find's schade.
Und man muss fairerweise sagen, es waren die ersten, die es tatsächlich mit einer eigenen Brauerei in Deutschland probiert haben. Ich meine, Import, Sierra Nevada, Firestone Walker gibt's ja schon lange.
Genau, haben sie super gemacht, ist auch echt ein tolles Ding gewesen und war alles höchst professionell. Die Biere waren okay, fand ich. Also jetzt war nicht jedes irgendwie eins, wo ich gesagt habe, juhu, aber es waren welche dabei, die waren echt sensationell. Also insofern schade. Ja, es hat, weil die waren natürlich auch in so eine Speerspitze, ne? Weil die waren groß und konnten ein bisschen mediale Aufmerksamkeit erzeugen und wussten, wie man mit dem Einzelhandel umgeht und so weiter. Also ich finde es schade, dass die nicht mehr da sind. Aber es ist halt so.
Also nicht rein reduziert auf ihr Auftreten. Ich meine, ihr, du hast gerade gesagt, groß, die sind ja sehr imposant aufgetreten, ganz am Anfang.
Ja, es gab da auch Fehler, Marketingfehler.
Starke, ne? Marketingkampagne gestartet, die dem, ja, sagen wir, 80% der deutschen Brauer sauer aufgestoßen ist, glaube ich.
Ja, das war das Ding mit dem Stein.
Haben sich persönlich beleidigt gefühlt, ja, gleich. Jeder deutsche Brauer war beleidigt, ja.
Genau, sowas macht man halt nicht, ne? Also wenn ich als Gast, ich habe gelernt, in meiner Jugend, wie gesagt, war viel im Ausland unterwegs. Und mein Ansatz war immer, möglichst wenig aufzufallen. Ne, du bist Gast hier. Ne? Aber ich muss auch sagen, das hat sich stark gedreht in der jetzigen Generation der jungen Leute, die unterwegs ist. Also wenn ich mir angucke, ich bin ein großer Freund der Amerikaner, wirklich immer gewesen, bin jedes Jahr dort. Aber das Auftreten hier in Berlin beispielsweise finde ich manchmal erstaunlich. Also wo ich sage, ist das jetzt, also weißt du, du bist irgendwo anders und agierst nicht mehr wie jemand, der sich das mal anguckt und der Gast ist, sondern du agierst, als wär's deins irgendwie, ja. Und okay, das ist mir fremd. Also wenn ich irgendwo anders bin, dann mache ich erstmal Low Profile. Dann gucke ich mir das erstmal an und bleibe im Hintergrund. Ja. Und gerade auch in Netzwerken, Social Media oder so, wenn du das siehst, die Leute, ey, sind unfassbar laut, ja. Und das verstehe ich nicht. Weil ja, gut, vielleicht ist es halt so.
Der Grund, du hast gerade gesagt, das ist ein bisschen schade, wenn Leute mit Häme begegnen jetzt, aber das ist halt vielleicht so ein bisschen,
das kann
der deutsche
sein,
Bauer kann schon durchaus ein bisschen schadenfroh sein, wenn er weiß, der hat unsere Zunft in Anführungsstrichen beleidigt und da jetzt das macht aber davon. Ja.
Völlig richtig.
Ist in beiden Richtungen nicht in Ordnung, ja, aber korrekt. Ich meine, es gibt ja jetzt einen Nachfolger, die Braustätte ist ja nicht zu.
Korrekt, ja.
Das wird ja jetzt von BrewDog betrieben.
Genau.
Die sind zumindest medial etwas weniger oder haben weniger Aufmerksamkeit, zumindest über die Grenzen Berlins hinaus auf sich gezogen.
Ja, ja.
Jetzt gerade geht's zumindest im Internet ein bisschen rund. Die machen mit Aldi zusammen
ein
IPA.
Hab ich heute ein Bild geschickt bekommen. Genau.
Probiert habe ich selber auch noch nicht, bin ich gespannt. Aber meinst du, dass die aufgrund eines anderen Konzeptes oder andere Ideen mehr Erfolg mit dem Ganzen haben? Oder?
Ich habe keine Glaskugel, ich weiß es nicht. Aber ich sag mal, das habe ich dem Greg auch gesagt, nachdem er hier abgehauen ist. Wir haben so ein bisschen E-Mail-Kontakt noch gehabt. Und ich sage, warum in Teufels Namen von allen Ländern auf dieser Welt, wenn ich mir eins aussuchen sollte, wo ich Bier verkaufen will, dann welches würde ich nicht nehmen?
Nicht Berlin, ne?
Deutschland.
Oder Deutschland, ja.
Also, weil das Land hat mit Sicherheit den niedrigsten Bierpreis irgendwie, ja. Das heißt, Bier ist nichts wert in den...
erschreckend natürlich, ja.
Genau, bei gleichzeitig sehr hohem Qualitätsstandard, Regularien viel, ohne viel Ende
Konsum, ja.
Und so weiter. Also warum gehe ich da hin? Warum gehe ich nicht irgendwo anders hin? Nach Frankreich, nach Belgien? Belgien ist auch ein schlechtes Beispiel. aber ich sag mal, weißt du, da gehe ich doch woanders hin, da gehe ich nicht nach Deutschland. Und da stellt sich bei mir eben auch diese Frage, vielleicht ist es auch nur irgendwie sportlicher Ehrgeiz, dass ich sage, ich gehe mal ins Heartland und versuche, was ich da geregelt kriege, so wie mein großer Traum ja immer ist, unsere Perle, unser Helles in München unterzubringen, ja. aber dauert noch ein paar Tage, glaube ich. Nee, aber
jetzt haben wir sich mit so einem Bauchladen am Viktualienmarkt stellen, mal schauen, was da...
Ich dachte mehr an dieses Fest, was die da immer feiern. Ne? Also aber das wird vielleicht schwer, müssen wir erst einen Brunnen bohren auf dem Stadtgebiet, was ich gehört habe. Nein, also, aber zum Thema BrewDog zurück. Ich sehe halt nicht, warum soll ein deutscher Konsument BrewDog trinken? Ja? Weil
wenn er Lemke hat, ne?
tolle IPAs können wir auch. Also das Problem ist ja auch, weißt du...
Also es ist ein bisschen eine Marketing-Sache. Du weißt es nicht. Ne?
Es geht halt am Ende nur um Marketing. Ne? Wenn ich also den Auftritt gut finde, die Jungs sind aus Schottland und die Jungs sind irgendwie Punk und so, cool. Aber wie groß ist der Markt für so ein Marketing? Kann ich nicht beurteilen. Fakt ist, gute Biere, auch in unterschiedlichen Bierstilen, die muss ich mir nicht von irgendeinem aus dem Ausland zeigen lassen. Das können wir selber. Ja, und da stellt sich die Frage, warum der Konsument sich dann trotzdem für den aus dem Ausland entscheiden sollte. Zumal, glaube ich, auch der deutsche Konsument, Stichwort Reinheitsgebot und so weiter, größtenteils, selbst wenn er auch andere Bierstile als nur Pilz und Weizen trinkt, trotzdem der festen Überzeugung ist, das beste Bier kommt halt aus Deutschland. Also das ist ja weit verbreitet, ob das so ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber so denkt der deutsche Konsument. Und deshalb, also ganz, ganz schwieriger Markt. Ganz schwierig. Und ich habe keine Ahnung, warum die das alle hier versuchen. Aber sollen
sie. Gut, ich sag mal, BrewDog war Neubau. Die haben hier gestartet. Stone hat hier gestartet. BrewDog hat ja im Prinzip die Braustätte übernommen. Ist jetzt nicht so, dass die hier das Ganze neu gebaut haben. Die haben sich damit Berlin vielleicht nicht ausgesucht. Natürlich, Berlin hört sich immer gut an. Hört sich eigentlich europaweit oder weltweit gut an. Vielleicht hat es ja auch für BrewDog irgendwelche Zollvorteile, gerade im Hinblick auf Brexit, dass sie einen europäischen oder weltweiten Markt, beziehungsweise ja, vor allem den europäischen Markt vielleicht anders bedienen können. Aber
und sie haben sicherlich ja nur die Hälfte wahrscheinlich vom Investitionsvolumen gehabt, was Stone hatte. Ja. Weil es wird ja billiger verkauft im zweiten Durchgang und im dritten und im vierten. Gibt es so Geschichten bei so Clubs oder so, wo sowas auch. Egal, weiß ich nicht. Man wird sehen. Mir sind sie willkommen, so wie ich auch bei Stone gesagt habe. Alle, die professionell unterwegs sind, eine vernünftige Qualität liefern, ein vernünftiges Preisniveau verteidigen und. Was mich viel, viel mehr stört, ist, wenn Leute aus unserem Umfeld irgendwo denken, sie könnten kein Bier verkaufen, wenn es nicht billig ist. Und das ist das, was eigentlich killt. Ja, also, wenn wir über anderes Bier, sei es über den Begriff Craft reden oder, dann geht es eben auch darum, dass der Brauer für seine Arbeit Geld verdienen muss. Und wenn dann ein Craft-Brauer, und solche gibt's in Berlin halt auch, sagt, okay, ich muss es jetzt billig machen, damit ich loswerde, dann macht er den gleichen Kardinalfehler, den viele, viele Brauereien in den letzten 40 Jahren gemacht haben, weil sie gedacht haben, es geht nur um Hekto und es geht nicht darum, dass ich Profite mache. Und das halte ich zum einen für die Branche desaströs, ja, weil es wieder in diese Billigschiene einmündet. Und ich glaube auch nicht, dass diese Leute Erfolg damit haben werden, weil es wird immer jemanden geben, der es billiger macht. Ja, und es gibt mittlerweile auch Großbrauer, die dann für Aldi, Netto oder weiß ich nicht wen irgendwie eine IPA-Schiene aufmachen. Und im Zweifelsfall sind die nicht mal schlecht, die Biere. Die wissen ja auch, was sie tun. Ja, das sind ja keine Idioten. Ja, die können ja auch Bier brauen. Ja. Ne? Und dann sagt der Konsument irgendwann, ja, der preissensitiv ist, na, der kauft halt das Aldi IPA oder das Netto IPA oder wo auch immer es steht. Und dann bin ich mit meinem Versuch hier, das billig in den Markt reinzukriegen, sowieso unterboten.
Nee, da kannst du nur verlieren, ja.
Genau, mein Ansatz kann nur sein, ich muss mich differenzieren über die Qualität des Produktes oder Strich und das Marketing. Und wer das nicht macht, glaube ich, macht einen Fehler. Aber das muss jeder selber entscheiden.
Ziemlich, ziemlich spannendes Thema. Also alle Podcasts, die ich bisher gemacht habe, sei es mit dem Stefan Streetz oder jetzt mit dem Volker Fürst letztens, man kommt immer wieder auf das gleiche Thema. Und klar, das ist der Bierpreis in Deutschland. Ne?
Klar.
Jeder Brauer weiß, das Bier in Deutschland ist einfach zu billig. Dann gibt es die sagen, ja, wir kompensieren den Preis durch Hekto.
Genau.
Brüsten sich damit, dass sie 50.000, 100.000, 200.000 Hektoliter machen. Aber auch der falsche Weg. Aber irgendwie so, dass mal alle an einem Strang ziehen und sagen, dann müssen wir den Preis jetzt mal hoch. Ich meine, es muss ja nicht immer ganz hoch sein. Also ich persönlich, das muss ich gestehen, ich tue mir einfach schwer, auch jetzt so einen Kasten mit 24 0,33er Flaschen für 70, 80, 90 Euro zu kaufen.
Du musst ja auch keinen Kasten davon kaufen, weißt du? Also wenn ich jetzt
wenn ich aber jetzt sage, ich will Bier trinken und wenn ich ein helles trinken will, dann trinke ich davon nicht eins oder zwei, sondern dann treffe ich mich mit meinen Kumpels und dann trinken wir halt einen Kasten Bier.
Ja.
Und dann fällt es mir tatsächlich ein bisschen schwer, da 80 Euro für ein Kasten Bier auszugeben.
Klar.
Aber er muss ja auch keine 80 Euro kosten, dass der Brauer was verdient hat. Also, würde ja für ein helles eigentlich...
Fair kalkuliert, so wie wir jetzt, sag ich mal, unsere Produktionsanlagen, wir haben Füller, der macht 1.500 Flaschen die Stunde, das ist natürlich personalintensiver und. Ich sag mal, wenn die Kiste um die 40 Euro kostet, ist das ein fairer Preis. Also wir reden brutto, inklusive Einzelhandelsmarge, der Einzelhandel schlägt mit 30-40% zu Buche, inklusive Logistik und, sodass wir am Ende vernünftig ein bisschen was über haben, sodass wir auch weiter investieren können und. Das sollte die Kiste schon kosten. Und wenn ich jetzt mal, überleg mal, ich meine, eigentlich beißt es sich ja, ne? Die Leute sind unterwegs, irgendwo abends in der Stadt, in guten Zeiten, ohne Corona, und haben überhaupt kein Problem, für ein Bier irgendwo 5 Euro zu bezahlen, in einem Club oder Wein zum Beispiel, ja? Was kosten 0,1 Shoppen Wein mittlerweile? 6 Euro, 8 Euro in der Gastronomie? Hat überhaupt kein Problem mit.
Und ja, beim ich Bier. Ich habe auch nie eins gekauft, ich kann es nicht sagen.
Ja, aber weißt du, beim Bier, weil es eine Commodity ist, es ist eben so, es ist einfach da, weißt du, in Deutschland. Und nie hat sich einer Gedanken darum gemacht, warum ist es da, welche Qualität. Es ist einfach gut und trotzdem sind die Leute bereit, dafür nur im Grunde lächerliche Beträge zu bezahlen. Teilweise kostet eine Kiste Wasser, wenn es ein Markenwasser ist, mehr als eine Kiste Bier. Na, und dass das nicht stimmen kann, sollte jedem einleuchten, oder?
Ja, richtig. Ja. Vor allem, wenn es noch Premium-Pilz draufsteht, dann. Genau. Sind 8,99 € vielleicht ein bisschen zu wenig, ja.
Vielleicht Premium Wasser ist auch was wert, oder? Wer weiß.
Überlasse ich dann dir. Ja. Jetzt reden wir hier die ganze Zeit über verschiedene Bierstile und Biersorten. Ich meine, da brauchen wir uns nichts vormachen. Der Craft-Beer-Boom, gerade sagen wir so diese amerikanische Craft-Beer-Szene, die ja dann irgendwann doch nach Europa und nach Deutschland geschwappt ist, hat das ein oder andere Bier zu uns gebracht, an das wir so von uns aus nie gedacht hätten.
Klar.
Und hat auch uns auf Bierstile gebracht, die wir total vergessen hatten. Also natürlich geht es da um Leipziger Gose, aber sag mal, worauf ich hinspiele, sollte jetzt jedem klar sein. Also ich sag mal, die Berliner Weiße war tot, meiner Meinung nach. Irgendwann so Ende der 90er, Anfang der 2000er hat doch kein Mensch Berliner Weiße getrunken. Es gab meines Wissens auch nur noch 1 oder 2 Brauereien, die das irgendwie hergestellt haben, aber auch garantiert nicht irgendwie nach einem traditionellen Verfahren. Und nachdem man überall Berliner Weiße kaufen kann, geht es natürlich zu Recht auch hier langsam wieder los. Und da seid ihr, wenn ich das richtig gesehen habe, ganz kurz dabei.
Ja, ist für uns, sag ich mal, eins der wichtigsten Themen, was wir haben.
An dieser Stelle tauchen Olli und Christian tief in die Materie der Berliner Weiße ein. Und in die passenden Gläser dazu. Diesem Spaß haben wir eine extra Spin-off-Episode zur Berliner Weiße gewidmet. Die Folge findet ihr natürlich auch auf unserem Blog Schulz Inside oder überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht es weiter mit Olli und Christian und der restlichen Episode Dit ist das Bier von Berlin. Viel Spaß. Cheers.
Ja, Olli, da kommen wir auch schon langsam zum Ende von unserem Podcast und da kommt natürlich die obligatorische Frage, die wir am Ende immer einbauen.
Willibecher oder Sommelierglas?
Willibecher.
Das war's. Keine Erklärung dazu.
Nein, ich habe mir spaltet. Eine echte Antwort wird's, ja. Also, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zum Sommelierglas, weil es aus meiner Sicht von einigen Leuten komisch benutzt wird, so sag ich mal. Es hat natürlich unbeschreibliche Vorteile und ich nutze es im Privaten auch sehr gern und viel.
Wir trinken auch gerade aus dem Sommelierglas, vielleicht auch aus für alle, die genau, uns nicht sehen können.
Genau, und wenn ich das so halte, ja, ist das in Ordnung. Wenn ich jetzt so halte, krempelt sich es bei mir hoch. Auch wenn ich gute Freunde habe und Bekannte, die das tun, aber da bin ich dann raus. Ja. Dafür bin ich zu sehr bodenständig unterwegs irgendwie. Da bin ich dann eher beim Willibecher. Ja.
Also wenn Sommelierglas, dann gehalten wie ein Willibecher.
Das bringt's auf den Punkt, genau.
Sehr
gut. Wo ich mir echt Ärger. Weißt du, warum man den Stängel unten, wie heißt das Ding, Stiel an dem Glas gemacht hat, damit man keine Fettflecke auf dem Glas hat? Ja, ich meine, was interessiert mich Fettfleck meiner Hände auf dem Glas? Ich trinke ja, also bin ich raus, bin ich zu normal oder so. Ja.
Würde ich so sogar unterschreiben. Ja.
Okay, Frage beantwortet.
Ja. Frage beantwortet, vollste Zufriedenheit. Vielen Dank für die sehr, sehr ausführliche Runde heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, weitere Podcasts hören wollt, sehr gerne könnt ihr mehr auf unserem Schulz-Blog Schulz Inside erfahren. Olli, vielen, vielen Dank. Sehr viel gelernt heute wieder über die Geschichte von Lemke in Berlin. Und ich bin gespannt, was du die nächsten 20 Jahre noch so alles für uns bereithältst.
Danke dir für den Besuch. Immer wieder gerne, wenn man so ein bisschen was erlebt hat, dann macht es auch Spaß, davon zu erzählen, weil genauso höre ich gern Leuten zu, die ein bisschen mehr erlebt haben als ich, weil ich finde es immer erfrischend und irgendwie hat man immer ein Nugget, was man aus allem rausziehen kann für sich selber. Und so befruchten wir uns alle gegenseitig und ich denke, das ist der richtige Weg. Zum Wohl, kommt gut nach Hause, bis zum nächsten Mal.
Wunderbar, danke Olli.
Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas, der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper-schulz.de. Dieser Podcast wurde produziert von Axis Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg. Axis-visuals.de